mit Stefanie Rode. Herzlich willkommen zum Journal vor Mitternacht. Eine Verteidigungsministerin sollte sich nicht nur auskennen mit Verteidigung, sondern auch mit Angriffen und wann sie strategisch sinnvoll sind. Annegret Kramp-Karrenbauer hat auf dem CDU-Parteitag in Leipzig heute einen Gegenangriff gestartet und damit einige ihrer Rivalen überrascht. Hat sie damit ihre Macht gefestigt oder nur ihre Ohnmacht kaschiert? Das frage ich Bernhard Vogel, den ehemaligen Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen. Außerdem, die Jusos haben Kevin Kühnert gerade im Amt bestätigt. Welchen Kurs will er fahren in den kommenden 2 Jahren? Das hören Sie hier. Und in Hannover darf die NPD morgen gezielt gegen einzelne Journalisten demonstrieren. Warum? Das ist auch ein Thema hier. Und was dazu in den Kommentarspalten der Zeitungen von morgen steht, das erfahren Sie dann in unserer Presseschau um kurz vor Mitternacht. Seit Wochen wird der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer Kritik entgegengebracht. Sie wird angegriffen in ihrer Partei. Nun ist sie in die Offensive gegangen und hat die CDU rhetorisch vor die Wahl gestellt. Entweder ihr stürzt mich oder ihr stützt mich. Wie ihre Unterstützer, aber auch ihre Rivalen darauf reagiert haben, das hat Silvia Engels für uns beobachtet.
Die Auseinandersetzung zwischen der Parteivorsitzenden und ihren Kritikern prägte den ersten Tag in Leipzig. Annegret Kramp-Karrenbauer ging in die Offensive. Sie lobte in ihrer Rede die Regierungsarbeit von Angela Merkel, sprach von 14 guten Jahren.
Sich dann als Partei hinzustellen und zu sagen, liebe Leute, das war alles falsch und alles schlecht, was in den letzten 14 Jahren passiert ist. Das ist keine erfolgreiche Wahlkampfstrategie und das sollten wir uns erst gar nicht angewöhnen, liebe Freundinnen und Freunde.
Das ging an die Adresse von Friedrich Merz, der die Regierungsarbeit von Angela Merkel kürzlich als grottenschlecht bezeichnet hatte. Die Parteichefin verwendete dann viel Zeit für die Kernthemen der CDU. Sie hob die Bedeutung von Kindern und Familie hervor, betonte den Einsatz der CDU für Wettbewerb, soziale Marktwirtschaft und innere Sicherheit. Kramp-Karrenbauer grenzte sich von der Linkspartei und vor allem von der AfD ab. In der Außenpolitik bekannte sie sich zu einem höheren Wehretat und verteidigte ihren Vorstoß einer internationalen Schutztruppe in Nordsyrien. Mehrfach gab sich AKK selbstkritisch. Im letzten Jahr sei nicht alles so gelaufen wie gewünscht. Sie rief ihre Partei zu einer kontroversen inhaltlichen Debatte, aber auch zum Zusammenstehen auf.
Ich bin konservativ genauso gut, wie ich liberal bin und wie ich sozial bin. Und nur wenn alle diese Flügel, ihre Flügel ausstrecken können, dann werden wir als Partei auch wieder in andere Sphären fliegen können. Und eins will ich euch auch sagen, es gibt nicht die Werteunion und die Union der Mitte. Es gibt nur eine Werteunion und das ist die CDU Deutschland. Und es gibt nur eine Union, die in der Mitte ist und das sind wir. Und auch das muss gesagt werden.
Damit adressierte sie konservative Gruppierungen in der CDU, die einen Rechtsschwenk der Union fordern. Doch die Überraschung kam zum Schluss.
Wenn ihr der Meinung seid, dass dieses Deutschland, so wie ich es möchte, nicht das Deutschland ist, das ihr euch vorstellt, wenn ihr der Meinung seid, dass dieser Weg, den ich gemeinsam mit euch gehen möchte, nicht der Weg ist, den ihr für den richtigen halt, dann lasst es uns heute aussprechen und dann lasst es uns heute auch beenden, hier und jetzt und heute.
Offen stellte sie damit die Machtfrage und forderte ihre Kritiker heraus. Ab 7-minütigen Applaus für ihre Rede ließ sich ablesen, dass die Delegierten eine Entscheidung über den Parteivorsitz derzeit offenbar nicht wollen. Und Friedrich Merz wollte sie auch nicht. Das machte er direkt zu Anfang seiner Rede deutlich.
Wir sind loyal zu unserer Vorsitzenden, zu unserer Parteiführung und zur Bundesregierung.
Folglich lobte er AKK für eine ehrliche und mutige Rede. Er stellte sich hinter ihre Idee einer internationalen Schutztruppe für Nordsyrien. Merz sprach nur eine Viertelstunde lang, bemühte sich um einen energischen Auftritt. Inhaltlich verlangte er von seiner Partei auch künftig für Wettbewerb und technischen Fortschritt einzutreten. Und dann hielt der Kramp-Karrenbauer doch etwas entgegen.
Solange Sie auf dem Boden unseres Grundsatzprogramms stehen, haben sowohl die Werteunion als auch die Union der Mitte ihren Platz in der Union.
Merz verlangte von seiner Partei Optimismus und Mut, auch mal etwas zuzumuten und klar zu führen.
Wir werden der Bevölkerung etwas zumuten müssen. Wir müssen führen in dieser schwierigen politischen Zeit.
Mehrfach erklärte Merz seine Bereitschaft, Verantwortung übernehmen zu wollen. Und so vermittelte er den Eindruck, zwar den Parteivorsitz weiterhin nicht anzustreben, aber den Kampf um die Kanzlerkandidatur offen zu halten. Der Applaus für ihn fiel deutlich kürzer aus als der für die Parteichefin. Anschließend wurde die niedersächsische Bundestagsabgeordnete Silvia Breyer mit 82% der Stimmen zur stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt. Die 46-Jährige ist der breiten Öffentlichkeit bislang wenig bekannt. Sie hatte vor 2 Jahren mit 56% in ihrem Wahlkreis das beste Erststimmenergebnis für die CDU bundesweit eingefahren. Sie folgt auf diesem Posten Ursula von der Leyen, die an die Spitze der EU-Kommission wechselt.
Silvia Engels berichtete. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat also auf dem Parteitag in Leipzig zumindest rhetorisch die Machtfrage gestellt. Ihr größter Rivale, Friedrich Merz, versicherte ihr die Loyalität. Die Frage der Kanzlerkandidatur hält er sich weiter offen. Darüber kann ich jetzt sprechen mit dem CDU-Politiker Bernhard Vogel, der langjährige Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen war. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Rode.
Hat AKK heute ihre Macht gesichert oder ihre Ohnmacht überspielt?
Also, sie hat eine hervorragende Rede gehalten und der Parteitag ist ihr deutlich über die ganze Zeit gefolgt. Es war eine Bestätigung auch für mich, dass ich vor einem Jahr die richtige Persönlichkeit zur Parteivorsitzenden gewählt habe.
Aber heißt das, dass AKK tatsächlich die unterschwelligen Personaldebatten jetzt beerdigt hat?
Ich habe den Eindruck gewonnen, dass die ganze Partei will, dass über Sachfragen geredet wird und nicht zur Unzeit über Personalfragen. Zumal uns ja die Sozialdemokraten leider vormachen, dass das ablenkt von der Erledigung von Aufgaben. Und wir dürfen das den Sozialdemokraten nicht nachmachen, sondern wir müssen hoffen, dass auch die Sozialdemokratie bald die Personaldebatte beendet und sich auf die Lösung der Aufgaben konzentriert, die sich ja in großer Fülle tagtäglich stellen.
Aber kann Ihre Partei sich tatsächlich auf die inhaltlichen Fragen konzentrieren, solange die Kanzlerfrage nicht abschließend geklärt ist?
Ja, die Kanzlerfrage ist zu klären, wenn sie ansteht. Wir sind des Willens, dass die Regierung bis 2021 weiterarbeitet und wir werden davor rechtzeitig die Kandidaturenfrage für die nächsten Bundestagswahlen entscheiden, aber doch nicht jetzt, wo die Wahlen noch gar nicht anstehen.
Das heißt, Sie nehmen Friedrich Merz auch ab, dass er sagt, wir sind loyal zu unserer Vorsitzenden?
Ich nehme zunächst Herrn Merz ab, dass er sich loyal verhalten will. Er hat eine durchaus qualifizierte, relativ kurze Rede gehalten, aber nicht eine große Herausforderung in den Mittelpunkt seiner Ausführungen gestellt. Davon konnte keine Rede sein.
Aber Friedrich Merz hat ja gesagt, es gibt keine endgültige Entscheidung auf diesem Parteitag. Wir sind am Anfang des Prozesses und nicht am Ende. Wir wollen im nächsten Jahr darüber debattieren. Das heißt, er hält sich da doch ganz bewusst die Frage offen.
Naja, er bringt sich aber auf den gleichen Nenner. Jetzt ist keinerlei Grund für eine Personaldebatte. Sie wird geführt werden, wenn sie ansteht. Und dafür hat nach dem heutigen Parteitag ganz eindeutig Frau Kramp-Karrenbauer das erste Wort.
Das heißt aber, dieses Loyalitätsversprechen von Friedrich Merz, das hat ein Mindesthaltbarkeitsdatum, nämlich das nächste Jahr.
Loyalität muss man nicht versprechen. Das ist ganz nützlich, wenn man das tut, aber Loyalität muss man praktizieren. Und seine Einlassung gegenüber der Arbeit der Bundeskanzlerin war ja nun nicht gerade von extremer Loyalität ausgezeichnet.
Aber das heißt, Sie gehen davon aus, dass diese Loyalität im nächsten Jahr vermutlich nicht mehr besteht?
Die wird doch im Moment gar nicht eingefordert. Jetzt lassen Sie doch erst die Diskussion kommen und lassen Sie erst entscheiden, wann wir eine Entscheidung zu treffen haben. Und dann werden wir Sie wie jedes Mal, auch in der Vergangenheit, ich war an dem Entstehen von 6 CDU-Kanzlerkandidaturen beteiligt, dann werden wir Sie zur richtigen Zeit auch treffen und hoffentlich auch richtig treffen.
Was würden Sie eigentlich sagen, schadet oder nutzt ein mit den Hufen scharrender Friedrich Merz der CDU?
Es wäre jetzt an der Zeit, nicht mit den Hufen zu scharren, sondern mitzuwirken, dass wir nicht Reparaturbetrieb sind, sondern dass wir Zukunftswerkstatt sind, wie Frau Karrenbauer ganz treffend heute formuliert hat.
Und was kann Friedrich Merz dazu beitragen? Er hat in seiner Rede unter anderem gesagt, wir müssen den Klimawandel mit der Marktwirtschaft angehen und nicht gegen die Marktwirtschaft. Was hat er konkret vor? Wissen Sie das?
Also diesem Satz wird doch kein Mensch widersprechen. Der Satz ist richtig.
Genau deshalb, der ist so allgemein. Was bedeutet
davon,
das?
Unabhängig davon, ob ihn Frau Karrenbauer oder ob ihn Herr Merz sagt. Ein richtiger Satz kann von jedem gesagt werden.
Nein, aber meine Frage ist, wofür steht Merz da eigentlich? Er hat nochmal in den Bierdeckel, seine Bierdeckel-Idee von früher erinnert. Aber wofür steht der heute?
Also er hat zunächst ja deutlich gemacht, dass er zur Mitarbeit bereit ist. Das ist bei einem Mann, der seit vielen Jahren sich nicht mehr für die Partei engagiert hat, kein Amt innegehabt hat, keinen Wahlkampf geführt hat, eine durchaus positive Aussage. Und bei dieser Aussage sollte man es jetzt belassen, zumal es ja nicht nur Frau Kramp-Karrenbauer und Herrn Merz, sondern noch eine ganze Reihe anderer qualifizierter Leute an der Spitze der CDU gibt.
Das heißt aber, von Friedrich Merz erwarten Sie inhaltlich eigentlich nichts?
Nein, von ihm erwarte ich Loyalität und Beiträge, wie er sie leisten möchte. Warum soll er nicht über die Rolle der Wirtschaft in der Zukunft sprechen? Das ist doch sehr nützlich für ihn und für uns.
Dann schauen wir auf Annegret Kramp-Karrenbauer, die Parteivorsitzende. Sie haben eben gesagt, das war die richtige Entscheidung, diese Frau zu wählen. Man muss aber auch sagen, sie hat Wahlverluste mit zu verantworten in Ostdeutschland. Sie ist immer wieder aufgefallen durch ungeschickte Wortmeldungen. Und sie hat desaströse Umfragewerte. Mehr als 2/3 der Wählerinnen und Wähler der Union finden, dass AKK nicht die richtige Person an der Spitze der CDU ist. Inwiefern profitiert die CDU von AKK?
Also zunächst geht es ja nicht um den Profit, sondern um einen klaren Führungsauftrag, den diese Partei Frau Karrenbauer vor einem Jahr erteilt hat. Und ich rate dringend davon ab, das mit den jeweils aktuellen Umfragewerten, die sich ja bekanntlich sehr schnell ändern, in Verbindung zu bringen. Und im Übrigen, die zurückliegenden 3 Wahlen in 3 neuen Ländern haben ja überraschenderweise zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen geführt. Die CDU hat in einem Land 35% und im anderen nur 15% in Brandenburg bekommen. Die SPD hat 25% in Brandenburg und nur 8% in Thüringen bekommen. Das heißt, alle 3 Wahlen sind sehr viel mehr von den jeweiligen Ministerpräsidenten bestimmt worden als von den Leitungen der Parteien in Berlin.
Ja, aber trotzdem hat eine Parteivorsitzende mitzuverantworten, wenn man beispielsweise in Thüringen 11% verliert. Das kann man ja nicht wegreden.
Ja, natürlich hat sie es mitzuverantworten, aber die Thüringer haben es auch zu verantworten. Und wir alle haben es mitzuverantworten, nicht nur die Parteivorsitzende. Wo kommen wir denn hin, wenn wir die Parteivorsitzende an jeweils eines von 16 Landtagswahlen knüpfen? Das ist doch keine konstruktive Führung, der es doch vor allem um die Lösung von Problemen gehen muss und nicht um Personalfragen.
Aber trotzdem,
im Übrigen glaube ich, dass auch die Öffentlichkeit wesentlich weniger an Personaldiskussionen als an Sachkompetenz interessiert ist.
Und genau danach frage ich, also von welcher Sachkompetenz von AKK profitiert die CDU gerade?
Beispielsweise durch Ihre Aussagen, die Sie als Verteidigungsminister in den letzten Monaten gemacht und heute zum Teil auch wiederholt hat.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, dass Deutschland eine Verantwortung auch für die Sicherheit außerhalb Deutschlands hat und dass sie nachdrücklich dafür plädiert hat, dass die Verteidigungsaufwendungen angesichts der vielfältigen Bedrohungen, wie langfristig ja zugesagt, von Deutschland tatsächlich erbracht werden.
Dann schauen wir ganz kurz noch in die Zukunft. Finden Sie, dass es eine Urwahl geben sollte über die künftige Kanzlerkandidatur? Das würde ja einer CDU gut stehen, die jetzt offen und kontrovers debattieren möchte, oder?
Also erstens kann von einer Urwahl nur reden, wer nicht bedenkt, dass der Kanzlerkandidat oder die Kanzlerkandidatin von der CDU und der CSU gemeinsam aufgestellt werden muss. Und das kann man nicht durch die Urwahl in einer der beiden Parteien entscheiden. Also schon deswegen kommt für mich eine Urwahl in dieser Frage auf keinen Fall in Frage. Ich halte es aber auch darüber hinaus, wie ja das Beispiel SPD leider zeigt, für schädlich, weil es Fronten aufreißt und nicht Divergenzen beseitigt.
Das sagt der Christdemokrat und frühere Ministerpräsident Bernhard Vogel, der selbst auf dem CDU-Parteitag in Leipzig ist. Und dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Eine rechte Demo gerichtet gegen einzelne Journalisten. Genau das plant die NPD in Hannover morgen. Und das darf sie auch. Das hat das Verwaltungsgericht heute entschieden und das Oberverwaltungsgericht am Abend bestätigt. Die Polizei hatte die Kundgebung eigentlich verboten, aber dieses Verbot ist nun aufgehoben. Auf einer Gegenkundgebung wollen tausende Menschen dann morgen für die Pressefreiheit und gegen die Bedrohung von Journalisten demonstrieren. Alexander Budde mit den Einzelheiten.
Die rechtsradikale NPD will vor das Landesfunkhaus des NDR in Hannover ziehen, um Rache für einen Beitrag des NDR-Fernsehjournalisten Julian Feldmann über den inzwischen verstorbenen Kriegsverbrecher Karl M. zu üben. M. gilt als Idol der rechten Szene. In den bundesweiten Aufrufen zur Kundgebung werden 9 weitere in der rechtsradikalen Szene recherchierende Journalisten namentlich zu Feinden erklärt. Die in Hannover avisierten Redner seien fast ausnahmslos schon wegen Volksverhetzung in Erscheinung getreten, sagt Volker Kluwe. Und Hannovers Polizeipräsident verweist auf weitere Erkenntnisse, die nach Auswertung einschlägiger Messenger-Dienste und Internetforen vorlägen.
Wenn wir mal berücksichtigen, dass psychische Gewalt im Sinne von Rache bereits durch den Aufruf zur namentlichen Nennung von Journalisten sowie Lieferung entsprechender Lichtbilder und die ausdrückliche Veröffentlichung der betreffenden Person in den sozialen Medien ausübt, dann ergibt sich für uns insgesamt aus dieser Versammlung heraus ein fundamentaler Angriff auf die Pressefreiheit.
Doch nur Stunden später gibt das Verwaltungsgericht in Hannover einem Eilantrag der NPD gegen das von der Polizeibehörde verhängte Demonstrationsverbot statt. Das Gericht begründet die Entscheidung damit, dass ein Versammlungsverbot nur als letztes Mittel zulässig sei, wenn die öffentliche Sicherheit unmittelbar gefährdet ist und die Gefahr nicht anders abgewendet werden kann. Gerichtssprecher Burkhard Lange.
Die Kammer geht schon davon aus, dass von der Kampagne der NPD insgesamt und auch von dieser Versammlung einschüchternde Tendenzen ausgehen können. Aber nicht aus der Versammlung als solcher, sondern eher durch den gesamten Kontext. Und die Kammer ist der Auffassung, dass eine solche mittelbare Wirkung gegenüber dem Journalismus und den Journalisten nicht ausreicht, um ein Verbot zu rechtfertigen.
Als Reaktion auf die NPD-Aktion rufen Journalisten, Medienhäuser und Verbände unter dem Motto »Schützt die Pressefreiheit« zu Gegenkundgebungen am Sonnabend auf. Auch Hannovers frisch vereidigter Oberbürgermeister Belit Onay von den Grünen sowie Landesinnenminister Boris Pistorius von der SPD werden als Redner erwartet.
Alexander Budde war das. Die NPD-Demo in Hannover morgen wird stattfinden. Die NPD wird demonstrieren gegen einzelne namentlich genannte Journalisten. Immer mehr Menschen aus der Türkei kommen nach Deutschland auf der Suche nach Schutz. Was aber, wenn sensible Informationen über sie in die Hände derjenigen gelangen, vor denen sie eigentlich geflohen sind? Das ist nun offenbar passiert. Die Türkei hat nämlich einen Anwalt festgenommen, der für die deutsche Botschaft Informationen über Asylsuchende überprüft hat. Für die Betroffenen ist diese Nachricht ein Schock. Außenminister Heiko Maas will nun mit seinem türkischen Kollegen eine schnelle Lösung finden, wie er sagt. Einzelheiten von Frank Kapellan.
Sind es 200? Sind es deutlich mehr? Wie viele sensible Akten sind in die Hände der türkischen Behörden geraten? Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl fordert Klarheit. Vom größten anzunehmenden Unfall spricht Geschäftsführer Günter Burkhardt. So etwas dürfe nicht passieren. Deutsche Akten dürfen nicht an einen Verfolgerstaat geraten. Das unterstreicht gegenüber dem Deutschlandfunk auch Sevim Dadelin. Der deutsche Staat muss den Betroffenen nun Schutz gewähren, verlangt die Bundestagsabgeordnete der Linken.
Man weiß über diese Verhaftung, man weiß über die Gefährdung von Dutzenden, wenn nicht Hunderten Asylantragstellern in Deutschland. Da sind 250 Akten, die in Besitz der türkischen Regierung jetzt gelangt sind. Vertrauliche, hochsensible Daten sind da drauf. Und die Bundeskanzlerin Merkel hat in Kroatien noch vor einigen Tagen noch mal Geldhilfen in Aussicht gestellt für den Präsidenten. Das halte ich für die falsche Politik. Wir brauchen jetzt harte Maßnahmen.
Der sogenannte Kooperationsanwalt hatte für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Angaben türkischer Asylbewerber zu ihren Verfolgungsgründen überprüft. Der türkische Jurist arbeitete dafür eng mit der deutschen Botschaft in Ankara zusammen und wurde bereits vor 2 Monaten verhaftet. Am Rande des G20-Treffens in Japan kündigte Außenminister Heiko Maas nun an, gegenüber seinem türkischen Kollegen Cavusoglu auf eine schnelle Freilassung zu drängen.
Das ist für uns in keiner Weise nachvollziehbar. Wir kümmern uns bereits jetzt um diesen Fall. Wir sind der Auffassung, dass es dafür auch eine schnelle Lösung geben muss. Und das werde ich dem Kollegen natürlich auch hier sagen.
Nach Angaben des Auswärtigen Amtes befinden sich derzeit 60 deutsche Staatsangehörige in türkischer Haft. Weitere 55 dürfen nicht ausreisen. Auch das will Sozialdemokrat Maas auf den Tisch bringen. Eine klare Sprache der Bundesregierung fordert Omid Nuripur. Die Verhaftung des Anwalts verstößt gegen alle diplomatischen Gepflogenheiten, betont der grüne Außenpolitiker. Auch er sieht für die Asylsuchenden in Deutschland ein Risiko darin, dass die türkischen Behörden nun im Besitz von deren Aussagen sind. Auch Vertreter der Regierungsparteien zeigen sich besorgt. Christdemokrat Jürgen Hart.
Ich bin der Meinung, dass die Bundesregierung ganz klar sagen muss, dass das ein absolutes No-Go ist in unseren Beziehungen und dass auch die Öffentlichkeit wissen muss und die Wirtschaft wissen muss, dass Erdogan mit diesen Maßnahmen das Vertrauen in den türkischen Rechtsstaat weiter erschüttert.
Der Rechtsanwalt Dündar Kelolu vom Flüchtlingsrat Niedersachsen beklagt gegenüber unserem Sender, dass die deutschen Behörden mittlerweile zu häufig mit sogenannten Kooperationsanwälten zusammenarbeiteten, um die Anträge von Asylsuchenden zu prüfen.
Vor dem sogenannten Militärputsch in der Türkei waren solche Recherchen eher eine Ausnahme. Man ist dazu übergegangen, das zum Regelfall zu machen. Ich gehe davon aus, dass die türkischen Stellen inzwischen an Tausenden von Daten gelangt sind. Denn fast jeder zweite Fall, ist unsere Erfahrung, wird inzwischen recherchiert.
Ob Asylanträge jener, deren Daten und Aussagen nun im Besitz der türkischen Behörden sind, abgelehnt werden können, dürfte hierzulande weiter für Diskussionen sorgen. Hinter allem steckt die Sorge vor einer Bedrohung durch den türkischen Geheimdienst auch auf deutschem Boden. Innenminister Horst Seehofer allerdings lässt über seinen Sprecher erklären,
dass eine unmittelbare Lebensgefahr jetzt für die in Deutschland befindlichen Asylantragsteller existiert. Das kann ich so nicht bestätigen.
Das BAMF, das Bundesamt für Migration, soll nun im Einzelfall entscheiden, wer akut gefährdet sein könnte.
Frank Kapellan berichtete. Zwischen Deutschland und der Türkei knirscht es also hörbar und das könnte noch lauter werden, denn offenbar sollen syrische Islamisten mit deutschen Panzern gegen Kurden kämpfen. Das berichtet zumindest die Bild-Zeitung unter Verweis auf ein Video. Wie die Bundesregierung reagiert, das sagt Nadine Bader.
Deutsche Panzer, die von Rebellen in Syrien eingesetzt werden. Die Bundesregierung sagt, sie habe darüber keine Erkenntnisse. Aber Medienberichten zufolge sind islamistische Rebellen in Syrien von der türkischen Armee mit Leopard-2-Panzern ausgestattet worden. Bilder sollen sogar Kampfhandlungen mit den deutschen Panzern zeigen. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums Tillmann von Plüskow sagt, der Bundesregierung seien die Bilder bekannt.
Aber ich kann Ihnen nicht sagen, wo diese Bilder aufgenommen wurden, was diese Bilder genau beinhalten. Auch das ist nicht genau ersichtlich. Wir haben derzeit keine eigenen Erkenntnisse daran, dass die Türkei sich nicht an die Endverbleibserklärung hält.
Denn es ist der Türkei untersagt, die Panzer ohne vorherige Zustimmung der Bundesregierung an Dritte weiterzugeben. Die Lieferungen der Leopard-2-Panzer an den NATO-Partner Türkei liegen zum Teil schon Jahre zurück. Auch die rot-grüne Regierung unter Schröder hatte solche Exporte genehmigt. Es folgten weitere Lieferungen unter Bundeskanzlerin Merkel. Der Grünen-Sprecher für Sicherheitspolitik Tobias Lindner hält es für einen Fehler, dass die Grünen damals in der Regierung Schröder zugestimmt hatten.
Man hatte ja damals schon von grüner Seite aus Bedenken und darauf bestanden, dass es so eine Endverbleibsklausel gibt. Aus dem Frühling, den die Türkei zu Anfang der Amtszeit von Herrn Erdogan hatte, wo sich eine Menschenrechtslage durchaus vor 20 Jahren mal verbessert hat, da ist nichts daraus geworden. Die Menschenrechtslage hat sich geändert, die Leopard-2-Panzer sind immer noch da.
Unklar ist derzeit, in welcher Form sich die Bundesregierung um Aufklärung bemüht. Grünen-Politiker Lindner verlangt von der Bundesregierung, Auskunft bei der türkischen Regierung einzuholen und sich darum zu bemühen, über Nachrichtendienste und befreundete Nationen zu eigenen Erkenntnissen zu gelangen. Auch die linken Politikerin Sevim Dardelen fordert Konsequenzen.
Die Bundesregierung sollte den türkischen Botschafter ins Auswärtige Amt umgehend einbestellen und auf eine Aufklärung der Weitergabe der Leopard-2-Panzer an diese islamistischen Terrororganisationen drängen. Und die Türkei muss mit den Belegen der sogenannten Freien Syrischen Armee konfrontiert werden, die ja eben diese Panzer dort benutzt.
Sollten sich die Vorwürfe erhärten, ist Dardelen dafür, die militärische Zusammenarbeit mit der Türkei zu beenden.
Und damit kommen wir zu den Kurzmeldungen des Tages. An mehr als 180 Bahnhöfen in Deutschland funktioniert der Digitalfunk der Polizei entweder gar nicht oder nur lückenhaft. Oliver Köhler.
Nach Angaben von Polizisten kann es für Beamte lebensgefährlich werden, wenn sie in einem Funkloch stecken, dort angegriffen werden, aber über den Funk keine Hilfe anfordern können. Gefährlich kann es auch werden, wenn beispielsweise die Leitstelle der Bundespolizeibeamte in einem Bahnhof nicht vor Gewalttätern warnen kann. Das Problem mit den Funklöchern ist bereits seit Einführung des Digitalfunks in den Jahren 2014-2015 bekannt. Seitdem hat es zahlreiche Versuche gegeben, die Funkabdeckung in den betroffenen Bereichen zu verbessern. Nach Recherchen des WDR wurden in mehr als 180 Bahnhöfen die Probleme aber bis heute nicht gelöst. Die Deutsche Bahn hat nach Informationen des WDR jetzt ein Programm für die Nachrüstung von zahlreichen Bahnhöfen mit Funkverstärkern beschlossen.
Bei Protesten gegen die Regierung in Kolumbien sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Ivo Maruschik.
Der Verteidigungsminister hat bestätigt, dass 3 Menschen getötet wurden, alle 3 im Westen des Landes, in der Provinz Valle del Cauca. Dort seien Sicherheitskräfte jeweils gegen Plünderer vorgegangen, hieß es. Gestern hatten in ganz Kolumbien rund 200.000 Menschen gegen die Regierung demonstriert. Studenten, Indigene, Umweltschützer und Gewerkschaften hatten zu Kundgebungen aufgerufen, die weitgehend friedlich verliefen. Nach den Demonstrationen gab es allerdings Ausschreitungen und Plünderungen. In der Hauptstadt Bogotá wurden zahlreiche Stationen des Schnellbussystems verwüstet, im ganzen Land wurden Geschäfte geplündert. In Cali, der drittgrößten Stadt des Landes, verhängte der Bürgermeister eine Ausgangssperre. Präsident Duque räumte ein, einige der Forderungen der Demonstranten seien berechtigt, er verurteilte allerdings die Gewalt. Um weitere Ausschreitungen zu verhindern, wurde in Bogotá für die Nacht von Freitag auf Samstag ein Alkoholverbot verhängt.
Im Jemen behindern Rebellen offenbar die UN-Nothilfe. Antje Passenheim.
Millionen Menschen müssen leiden, weil Nothelfer sie nicht zeitig erreichen, mahnte die stellvertretende UN-Nothilfe-Koordinatorin. Besonders in den von Houthi-Rebellen kontrollierten Gebieten werde die humanitäre Hilfe oft blockiert. Jeden Monat arbeiteten die Vereinten Nationen im Jemen mit rund 250 Partnerorganisationen zusammen, um 13 Millionen Menschen zu helfen. Das sei die weltweit größte Hilfsoperation. Die Rebellen blockierten ungeachtet von Zusagen die Hälfte aller Aktionen. Helfer würden alarmierend oft angegriffen, festgehalten oder bedroht. Allein in den vergangenen Monaten habe es 60 solcher Vorfälle gegeben. Auch der deutsche UN-Botschafter Christoph Heusgen unterstrich das. Der Zugang für humanitäre Hilfe müsse garantiert werden. Heusgen forderte, es gehörten mehr Frauen an den Verhandlungstisch im Jemen. Es mache keinen Sinn, weibliche Führerinnen des Landes in separaten Treffen zu begegnen. Sie gehörten mit an den Tisch, um ihre Sicht zum künftigen Weg des Landes mit einzubringen.
Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen hat die EU aufgefordert, mehr für Geflüchtete in Griechenland zu tun. Michael Lehmann.
Mit drastischen Worten warnte der Präsident der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen heute in Athen vor einer neuen Flüchtlingskatastrophe in Griechenland. Christos Christou beobachtet für Ärzte ohne Grenzen von Genf aus die weltweite Lage von Migranten und koordiniert Hilfe. Er berichtete von Tausenden neu auf die griechischen Inseln gekommenen Flüchtlingen, die ohne medizinische Versorgung völlig auf sich allein gestellt seien. Die Hilfsteams werden zunehmend sogar mit Kindern konfrontiert, die aus Verzweiflung Selbstmordversuche unternehmen und so gut wie keine psychologische Betreuung bekommen. Dass die griechische Regierung in dieser Woche eine Schließung der sogenannten Hotspots, also der überfüllten Flüchtlingslager mit Registrierungszentrum auf 5 griechischen Inseln angekündigt hat, verschärft die Lage dort für die Flüchtlinge nach Ansicht von Ärzte ohne Grenzen weiter. Der Präsident der Organisation Christou forderte Griechenland, aber auch die anderen Länder der Europäischen Union auf, endlich mehr zu tun für eine menschenwürdige Versorgung der im Moment 37.000 Migranten auf den griechischen Inseln.
Die spanische Tourismusbranche leidet unter der Pleite von Thomas Cook. Oliver Neuroth.
Ende September hatte Thomas Cook den Betrieb eingestellt. Im Oktober ging die Zahl der Hotelübernachtungen in Spanien im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2% zurück auf 30,5 Millionen. Das größte Minus der vergangenen 15 Monate, heißt es von der spanischen Statistikbehörde. Die Pleite des britischen Reisekonzerns traf vor allem die Kanaren hart, zum Beispiel Teneriffa und Gran Canaria, Inseln, die traditionell bei Urlaubern aus Großbritannien beliebt sind. Dort sank die Zahl der Übernachtungen im Herbst um 8%. Auf den Balearen ging sie um 2,5% zurück, am stärksten waren hier Mallorca und Ibiza betroffen. Vor gut einem Monat hatte die spanische Regierung ein Notfallprogramm für Firmen beschlossen, die durch die Pleite von Thomas Cook geschädigt wurden. Das Programm sieht zum Beispiel staatliche Kredite in Höhe von 700 Millionen Euro vor. Unternehmen in finanzieller Schieflage sollen mit dem Geld den Ausfall der Zahlungen von Thomas Cook überbrücken und neue Projekte starten, um den Tourismus in Spanien am Laufen zu halten.
Und was an der Börse heute wichtig war, sagt Sebastian Schreiber.
Gestern noch war ThyssenKrupp der große Verlierer am deutschen Aktienmarkt. Das Minus von fast 14% konnte der Stahlkonzern nicht aufholen. Doch immerhin setzte sich das Unternehmen heute an die Spitze des MDAX, dem Index der mittelgroßen Konzerne. ThyssenKrupp Papiere gewannen knapp 2,5% an Wert. Manche Anleger sehen da wohl noch Hoffnung, dass der angeschlagene Industriegigant den Weg raus aus der Krise doch noch findet. Die Autobauer bleiben zum Wochenausklang die Gewinner am deutschen Aktienmarkt. Daimler war am zweiten Tag in Folge der Spitzenreiter im Kreis der 30 DAX-Unternehmen. Papiere des Stuttgarter Autobauers legten 2% an Wert zu. Auch Volkswagen und BMW bewegten sich erneut in der Gewinnzone. Die Strafe über 100 Millionen Euro, die das Bundeskartellamt gestern wegen illegaler Preisabsprachen gegen die drei Autobauer verhängt hatte, fiel dann nicht ins Gewicht. Der deutsche Leitindex kletterte heute um 0,2% nach oben auf einen Stand von 13.164 Punkten. Auf Wochensicht verzeichnete der DAX damit zum ersten Mal seit anderthalb Monaten einen Verlust. Und das, obwohl der Leitindex am Dienstag auf ein neues Jahreshoch gestiegen war. Aus Sicht der Marktstrategen spielte da einmal mehr das Hin und Her im Handelsstreit zwischen den USA und China eine entscheidende Rolle.
Die Europäische Zentralbank enteignet die Sparer. Diese Klage hört man immer wieder. Und diese Klage kennt auch die neue EZB-Chefin Christine Lagarde. Sie hatte heute ihren ersten großen Auftritt und sie will an der Niedrigzinspolitik festhalten. Was kann man von ihr erwarten? Mischa Erhardt.
Man kann es hören. Christine Lagarde ist in Deutschland angekommen.
Meine Damen und Herren, ich freue mich, heute hier zu sein. So.
Und sie gab in Frankfurt auch noch ein kleines Versprechen in ihrer neuen Rolle als Chefin der Europäischen Zentralbank.
My German will get even better next year.
Für heute aber blieb sie ansonsten natürlich bei der Konferenzsprache. Und in bestem Englisch mahnte sie, Europa besser, vereinter und stärker zu machen in einem rauen globalen Umfeld.
We have seen the rise of new and some old powers.
Wir haben den Aufstieg neuer und alter Mächte gesehen. Wir haben rapide Umbrüche in technologischer Hinsicht gesehen und wir haben sicher einen unsicheren Ausblick weltweit für Handel und Finanzen. Unkonventionelle Denkweisen seien dafür in Diplomatie, Politik und Ökonomie nun gefragt. Und das stellt Europa unausweichlich vor die Aufgabe, seinen Platz in der Welt neu zu bestimmen und seine Ziele neu zu setzen.
Now I'm no longer a politician. Quite pleased about that actually.
Lagarde war früher auch Finanzministerin in Frankreich. Als Chefin der Europäischen Zentralbank sieht sie die gegenwärtigen Umbrüche, vor allem aber auch als Chance für Europa. Wir haben die einzigartige Gelegenheit, auf eine sich wandelnde und herausfordernde Welt durch Investitionen in unsere Zukunft, Stärkung unserer gemeinsamen Institutionen und der Handlungsfähigkeit des zweitgrößten Wirtschaftsraumes zu reagieren. Wie ihr Vorgänger Mario Draghi forderte Lagarde von Politik und Staaten, das Wachstum der europäischen Binnenkonjunktur anzukurbeln, etwa durch mehr Investitionen.
If we look at public investment in the euro area, it remains some way below its pre-crisis level.
So seien die öffentlichen Ausgaben unter dem Level vor der Krise und die Ausgaben für Infrastruktur, Forschung und Entwicklung und Bildung in den letzten Jahren rückläufig. Nötig seien deswegen steigende neue Investitionen. Vor einigen Wochen hatte Lagarde bereits Länder mit Haushaltsüberschüssen wie Deutschland und die Niederlande zu mehr Ausgaben im Kampf gegen die Konjunkturschwäche aufgefordert. Die Europäische Zentralbank wiederum werde ebenfalls alles tun, um die europäische Wirtschaft zu stützen. Die lockere Geldpolitik habe in der Vergangenheit entscheidend zur Erholung der Wirtschaft beigetragen und das werde auch noch eine Weile so bleiben.
And yes, we will continuously monitor the side effects of our policies.
Die Nebenwirkungen der Niedrigzinsen werde die EZB also auch unter ihrer neuen Chefin im Auge haben. Aktuell werden die von der Zentralbank eingeführten Minuszinsen für Banken wieder verstärkt kritisch diskutiert, weil sie allmählich auch zu Kleinsparern durchdringen oder durchdringen könnten. Abgesehen von diesen wenigen Bemerkungen zur Geldpolitik ging es Christine Lagarde heute offenbar vor allem aber um eine Aufbruchrede für Europa. Und das kam bei den Hörern im Saal auch so an, unter anderem beim Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing.
Madame Lagarde, this was the most encouraging speech I've heard over the last two or three years on Europe.
Es sei die ermutigendste Rede über Europa in den vergangenen Jahren gewesen, sagte Sewing. Das genau brauche Europa. Und es sei das erste Mal, dass er von einer EZB-Persönlichkeit so deutlich gehört habe, dass Europa sich auf den Weg zur zweitstärksten Ökonomie der Welt machen müsse.
To grow the second largest economy in the world.
Das war ein Bericht von Misha Erhardt. Mit Urteilen kennt Ibrahim Miri sich aus. Der Chef eines libanesischen Clans in Bremen musste schon oft vor Gericht erscheinen. Heute gab es ein weiteres Urteil. Der Clanchef kann ab sofort wieder aus Deutschland abgeschoben werden. Was das bedeutet, sagt Felicitas Böselager.
Es sind zwei Niederlagen, die Ibrahim Miri heute vor den Bremer Gerichten erlitten hat. Zunächst hat das Bremer Landgericht seine Klage gegen Abschiebehaft abgelehnt. Das bedeutet, dass er bis zum 2. Dezember inhaftiert bleiben kann, erklärt der Sprecher des Landgerichtes Gunnar Isenberg.
Das Landgericht geht davon aus, dass die Anordnung der Sicherungshaft rechtmäßig erfolgt ist, der Betroffene also ausreisepflichtig ist, da er unerlaubt in die Bundesrepublik Deutschland eingereist ist. Die Kammer geht zudem davon aus, dass bei den Betroffenen die Fluchtgefahr begründet ist und deswegen auch eine weitere Anordnung der Haft verhältnismäßig ist.
Wenig später beschloss das Bremer Verwaltungsgericht, dass Miri ab sofort in den Libanon abgeschoben werden darf. Damit lehnte es den Eilantrag seines Anwaltes ab, der erreichen wollte, dass Miri während des laufenden Asylverfahrens nicht abgeschoben werden darf. Miri hatte gegen eine Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge geklagt, das seinen Antrag auf Asyl als offensichtlich unbegründet abgelehnt hatte. Das Verwaltungsgericht sah aber keine ernstlichen Zweifel an der Entscheidung des BAMF. Außerdem habe das Gericht nicht angenommen,
dass dem Antragsteller im Libanon eine konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit droht oder eine erniedrigende oder unmenschliche Behandlung.
So Verena Kurell vom Verwaltungsgericht Bremen. Die Entscheidung ist unanfechtbar. Wann genau der Clanchef abgeschoben wird, ist noch unklar. Bundesinnenminister Horst Seehofer begrüßte die Entscheidung der Bremer Gerichte. Das sei ein großer Erfolg für die Durchsetzungsfähigkeit unseres Rechtsstaates, heißt es in seinem Statement. Das Ministerium würde alles dafür tun, um die Abschiebung jetzt so schnell wie möglich durchzuführen, erklärte Seehofer weiter. Der Fall Miri hatte bundesweit großes Aufsehen erregt. Nachdem der Clanchef im Juli in den Libanon abgeschoben wurde, tauchte er im Oktober illegal wieder in Bremen auf und stellte einen Asylantrag. Daraufhin wurde er festgenommen und ist seitdem in Abschiebehaft. Miri war in den Jahren 1989 bis 2014 insgesamt 19 Mal verurteilt worden, unter anderem wegen bandenmäßigen Drogenhandels.
Der Chef des Miri-Clans in Bremen wurde schon einmal in den Libanon abgeschoben. Jetzt darf er erneut abgeschoben werden. Aus Bremen war das ein Bericht von Felicitas Böselager. Eine Anklage. So what? So in etwa hat Benjamin Netanyahu gestern reagiert, als der Generalstaatsanwalt Anklage gegen ihn erhoben hat. Netanyahu muss sich wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit vor Gericht verantworten. Er will aber weiterhin geschäftsführender Ministerpräsident bleiben. Was bedeutet das für Israel, also für ein Land, das auch nach Neuwahlen noch immer nach einer Regierung sucht? Tim Aßmann.
Am Tag danach ist das politische Israel noch dabei, sich zu sortieren. Was bedeutet die Anklage gegen Benjamin Netanyahu für die aktuelle Regierungskrise? Und wie geht es mit dem Premierminister unter Korruptionsverdacht nun weiter? Er selbst hat das für sich schon entschieden. Netanyahu ignoriert die Rücktrittsforderungen aus der Opposition und will so lange im Amt bleiben wie irgendwie möglich. Schon kurz nach Bekanntgabe der Anklage machte Netanyahu einmal mehr deutlich, was er davon hält. Heute Abend sind wir Zeuge eines Umsturzversuches gegen einen Ministerpräsidenten durch haltlose Anklagen und ein verdorbenes und voreingenommenes Ermittlungsverfahren. Netanyahus Angriffe gegen die Ermittler sind nicht neu, haben mit der Anklageerhebung aber nun an Schärfe gewonnen. Nicht nur Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit sieht die Gefahr, dass das Vertrauen der Bevölkerung in den Rechtsstaat und seine Institutionen durch Netanyahus Verhalten Schaden nimmt. Mandelblit nutzte die Bekanntgabe der Anklage für einen eindringlichen Appell. Ich fordere alle auf, vor allem die Spitze des Landes, distanziert euch von dieser aggressiven Sprache gegen die Ermittlungsbehörden. Das muss verurteilt werden. Es geht darum, sich vor die Justizbehörden zu stellen, die die Bürger vor Verbrechen schützen. Rund 3 Jahre lang wurde gegen Netanyahu ermittelt. Nun soll er wegen mehreren möglichen Fällen von Korruption vor Gericht. Am schwersten wiegt der Vorwurf der Bestechlichkeit. der Regierungschef, der zeitweise auch Kommunikationsminister seines Landes war, soll dem größten Telekommunikationskonzern Israels wettbewerbsrechtliche Vorteile verschafft haben. Im Gegenzug für positive Berichterstattung über die Netanyahus auf einer Nachrichtenwebseite der Unternehmensgruppe. Wegen des Versuchs ähnlicher Absprachen mit einem Zeitungsverleger und der Annahme von Luxusgeschenken wird sich Netanyahu wegen Untreue und Betrugs verantworten müssen. Voraussichtlich aber erst im kommenden Frühjahr. Der Regierungschef hat das Recht, beim Parlament Immunität zu beantragen. Doch aufgrund der aktuellen Regierungskrise ist das Parlament voraussichtlich noch monatelang nicht voll handlungsfähig. Zum Problem für Netanyahu könnte allerdings schon vorher seine eigene Partei werden. Wenn es ein weiteres Mal zu Neuwahlen kommt, muss der Likud erneut mit Stimmenverlusten rechnen. In dieser Situation bringt sich der Ex-Minister und Netanyahu-Rivale Gideon Saar für eine mögliche Kandidatur um die Parteiführung in Stellung. Bisher aber hält der Likud noch zu seinem Vorsitzenden. Der Abgeordnete Miki Sohar ist ein Vertrauter Netanyahus. Bei den nächsten Wahlen wird die Öffentlichkeit das Schicksal Netanyahus bestimmen, niemand sonst. Niemand wird sich trauen, gegen den gewählten Parteivorsitzenden zu kandidieren. Es kann durchaus sein, dass es einige gibt, die doch gegen ihn antreten, aber sie werden haushoch verlieren bei den Vorwahlen für die Parteiliste, falls die überhaupt abgehalten werden. Netanyahu wird der Kandidat des Likud für die nächsten Wahlen bleiben. Dass diese Wahlen noch vermieden werden können, erscheint aktuell unwahrscheinlich. Bis zum 11. Dezember haben alle Parlamentsabgeordneten Zeit, sich eine Mehrheit der 120 Sitze zu organisieren. Doch derzeit zeichnet sich eine solche Mehrheit nicht ab. Und so steuert Israel auf die dritten Wahlen in weniger als 12 Monaten zu.
Das war ein Bericht von Tim Aßmann. Die SPD sucht ja gerade eine neue Führung und in der will künftig auch Kevin Kühnert mitmischen. Der ist ja bekannt dafür, dass er die Koalition in Berlin sehr laut kritisiert. Am Abend haben die Jusos Kühnert wiedergewählt als Bundesvorsitzenden. Jün-Jakob Gericke berichtet.
Die Jungsozialisten waren offensichtlich zufrieden mit ihrem Chef. Mit fast 89% der Stimmen konnte Kühnert sein Ergebnis deutlich verbessern. Vor 2 Jahren war er noch mit knapp 76% zum Bundesvorsitzenden gewählt worden. Aber nun solle seine letzte Amtszeit als Juso-Vorsitzender anbrechen, sagte Kühnert. In seiner Bewerbungsrede hatte er unter anderem mehr Engagement für den Klimaschutz versprochen und mehr Antifaschismus.
Und wir wollen über Demokratisierung sprechen und damit auch die Arbeit des Sozialismusprojektes aus den vergangenen 2 Jahren fortsetzen. Wir freuen uns darüber, dass diese Debatte gesellschaftlich auch aufgekeimt ist in den letzten Monaten. Und jetzt sind wir aber auch selber in der Pflicht, konkreter zu werden und zu sagen, wie meinen wir das eigentlich?
Weiter sagte Kühnert, er wolle sich dafür einsetzen, dass mehr Jusos in SPD-Gremien Verantwortung übernehmen und bei Wahlen auf Listenplätze kommen können. Kühnert selbst will beim SPD-Bundesparteitag in 2 Wochen für einen Posten im Vorstand der Partei kandidieren. Die Große Koalition in der Bundesregierung sieht er weiter kritisch. Er kritisierte das Auftreten von Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Was hat diese Frau und ihre Partei tatsächlich gemacht? Wann haben wir das letzte Mal etwas von ihr gehört? Ich finde es geradezu dekadent, wenn man als Regierungschefin dieses Landes mittlerweile über Monate aus allen wesentlichen Debatten abtaucht.
Den Jusos geht es ums Ganze. So haben sie ihren Bundeskongress überschrieben. Als erstes großes Thema stand Umwelt, Energie und Nachhaltigkeit auf dem Programm. Dabei musste sich die nach Schwerin gekommene SPD-Bundesumweltministerin Svenja Schulze einiges anhören. Sie verteidigte das Klimapaket der Bundesregierung.
Wenn ihr euch das anseht, dann ist es weit mehr, als die meisten anderen Staaten auf dieser Welt tun. Schaut doch mal, wer überhaupt im Klimaschutz aktiv ist und schaut doch mal, was uns hier jetzt gelungen ist.
Die Juso-Delegierten konnte das nicht beeindrucken. Sie kritisierten Schulze scharf.
Man sitzt auf Schulpodien und kann den Leuten nicht erklären, warum wir es nicht schaffen, die Energiewende hinzubekommen.
Und da hältst du, liebe Svenja, an der GroKo fest und meinst, dass man mit der Union progressive Umweltpolitik gestalten kann.
Wir haben endlich die Chance, mit dir als Ministerin da was gegen zu tun. Mikroplastik zu verbieten und Einwegplastik ebenfalls. Das verdammt nochmal erwarten wir von dir, liebe Svenja.
Die SPD linker machen, Verantwortung in der Partei übernehmen, mehr auf den Umweltschutz setzen. Dafür haben sich die Jusos auf ihrem Bundeskongress in Schwerin bereits ausgesprochen. Noch bis Sonntagmittag wird mit weiteren Anträgen über die zukünftige Ausrichtung der Jugendorganisation entschieden.
Kevin Kühnert bleibt Vorsitzender der Jusos. Aus Schwerin berichtete Jürgen-Jakob Gericke. Und damit kommen wir jetzt zur Presseschau. Bei mir im Studio ist Dietmar Reiche.
Herausragendes Thema ist der CDU-Parteitag in Leipzig. Die meisten Kommentatoren befassen sich vor allem mit der Führungs- und Machtfrage. Die Süddeutsche Zeitung fand die Rede der Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer einschläfernd. Fast 90 Minuten lang hat sie gesprochen. Es war eine ermüdende Rede. Sie ließ kein Thema aus. Es gab weder einen roten Faden noch klare Botschaften. Als Kramp-Karrenbauer zum Ende kam, waren die Delegierten sediert. Doch zum Schluss stellte die Vorsitzende auf einmal die Vertrauensfrage. Die Neue Osnabrücker Zeitung lobt den Vorstoß. Kramp-Karrenbauer denkt nicht daran, nur einen Zentimeter zu weichen. Sie hat immensen Schneid bewiesen, als sie ihre Gegner quasi zum Putsch aufrief. Hier und jetzt. Eine solch existenzielle Frage vor laufenden Kameras zu stellen, das erfordert den unbedingten Willen zur Führung. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung notiert, Kramp-Karrenbauer ließ kaum ein gutes Haar an den großen Linien der Großen Koalition. Sie lieferte keine Abrechnung, distanzierte sich aber deutlich von der Ära Merkel. Die Zeitung Die Welt sieht die CDU-Vorsitzende nicht gestärkt. Trotz massiven Applaus geht sie aus diesem Parteitag eher als Überlebende, denn als strahlende Siegerin. Die versprochene Profilschärfung muss sie nun endlich liefern. Auch der Kölner Stadtanzeiger sieht mehr Schatten als Licht. Als Parteichefin ist ihre Bilanz mau. Das Grundgefühl in der CDU ist, dass Annegret Kramp-Karrenbauer das Kanzleramt nicht angemessen ausfüllen kann. Der Wiesbadener Kurier blickt auf die parteiinternen Kritiker. Friedrich Merz landete abermals nach infernalischem Raubtiergebrüll als Bettvorleger. Andere Rivalen ahnen, dass ihre Zeit noch nicht gekommen ist. Die Rhein-Pfalz aus Ludwigshafen ergänzt, Friedrich Merz blieb fast gar nichts anderes übrig, als sie zu loben. Aber der Sauerländer ist damit nicht endgültig aus dem Rennen um die Kanzlerkandidatur. Die Stuttgarter Nachrichten sind sich sicher, wenn AKK ihr Bewährungsjahr nicht nutzt, gibt es zeitgemäßere Optionen als Merz. Jens Spahn und Armin Laschet werden mit dem Merz-Auftritt nicht unzufrieden sein. Die Ludwigsburger Kreiszeitung empfiehlt, die CDU ist gut beraten, auf einem Kurs der Mitte zu bleiben. Mit einer Kanzlerkandidatin oder einem Kanzlerkandidaten der Mitte. Hierfür käme Merz nicht in Frage, wohl aber außer AKK auch Jens Spahn und vor allem Armin Laschet, die ebenfalls lauern. Für die Parteivorsitzende gibt es also keine Zeit zum Atemholen. Es ist nicht eine Meute hinter ihr her, es sind mehrere. Mit der Bundeskanzlerin und ehemaligen CDU-Vorsitzenden befassen sich die Nürnberger Nachrichten. Angela Merkels Auftritt war ein nostalgischer Rückblick auf die vergangenen Zeiten. Wir erleben da gerade genau das, was die Kanzlerin eigentlich vermeiden wollte. Das Bröckeln eines Denkmals, das doch eigentlich noch gar nicht denkmalreif ist.
Das war die Presseschau von Dietmar Reiche. Besten Dank. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Stefanie Rode. Kommen Sie gut durch die Nacht.